Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer heutigen Bezirksjugendstunde. Ich freue mich, dass wir so viele sind, nicht nur Jugendliche, jung und alt. Ich denke, das ist immer schön, wenn man das so zusammen machen kann. Ich lese am Anfang die Losung für den heutigen Tag. Und zwar steht die in Jeremia 2, Vers 13. Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die verrissig sind und kein Wasser geben. Ich begrüße jetzt auch noch den Lothar Gassmann, der heute mit dem Zug angereist ist, heute Nachmittag. Schön, dass du da bist.
Vormittag auch schon.
Ja, war schon Vormittag unterwegs, heute früh um 6 ist er losgefahren, in Pforzheim, mehrere Male umgestiegen. Dann hatten wir auch noch eine Reifenpanne heute bei mir im Auto, aber wir sind zum Glück angekommen hier. Wir wollen jetzt zusammen beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, hab Dank für den Tag. Hab Dank, dass wir uns hier treffen können, dass das überhaupt in Deutschland noch möglich ist, dass wir uns treffen können, ohne dabei verfolgt oder bespitzelt zu werden. Hab Dank, dass so viele da sind. Hab Dank auch, dass du in Lothar hierher gebracht hast, dass nichts passiert ist, dass du uns behütet und bewahrt hast. So segne uns doch jetzt diesen Abend, leg in Lothar die richtigen Worte in den Mund und schenk, dass wir wirklich auch offene Herzen haben für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen.
Amen.
Ja, jetzt bitte ich dich mal nach vorn. Wir wollen mal ein kleines Interview machen. Ja, meine erste Frage, vielleicht kannst du mal was zu deiner Person sagen, wo du herkommst, Familie, vielleicht Hobbys.
Ja, ich heiße Lothar Gassmann, ich freue mich über die Einladung. Ich komme aus Pforzheim, das liegt in Baden-Württemberg, am nördlichen Rande des Schwarzwaldes. Und ja, wir haben zwei Kinder, Tabitha und Samuel, die sind 5 und 6 Jahre alt. 4 und 5 Jahre alt, wird aber 6 jetzt. Ich denke immer schon ein bisschen voraus und kommt jetzt in die Schule, die Tochter. Ja, Hobbys, Lesen, Radfahren und verschiedene sportliche Aktivitäten auch.
Die nächste Frage, eine persönliche Frage, wie bist du zum Glauben gekommen?
Das war während der Schulzeit in den 70er Jahren. Ich war also schon in den 70er Jahren in der Schule und wisst ihr ungefähr jetzt auch, wie alt ich bin. Und geboren war ich 1958 in Pforzheim und die Wiedergeburt zum Herrn Jesus habe ich gefunden 1976 in einem Schülerbibelkreis. Ich hatte vorher versucht, mich selber zu erlösen, habe vieles gemacht in Buddhismus, Esoterik, Anthroposophie und so weiter. Und dann haben mir diese gläubigen Mitschüler immer wieder gesagt, du kannst dich nicht selber erlösen. Es gibt nur einen, der dich befreien kann von deiner Schuld und der dir wirklichen Sinn im Leben gibt, Jesus Christus. Das konnte ich nicht sofort begreifen, aber es hat einige Monate gedauert, wo ich dann auch die Bibel gelesen habe und dem Herrn Jesus mein Leben ausgeliefert.
Da kommen wir jetzt mal zum Beruf. Du bist Theologe und arbeitest als Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter bei der ARF. Was macht ihr so in der ARF oder was bedeutet überhaupt ARF?
Das wird oft verwechselt mit ERF oder ART, aber ist was Eigenständiges und zwar ist es die Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Die wurde 1975 gegründet von Ernst Martin Bost. Der hat Traktate rausgegeben für Sektenmitglieder, Zeugen Jehovas, Mormonen und andere. Und ich bin seit 1998 Mitarbeiter. Wir haben den Hauptschwerpunkt aufzuklären über Weltanschauungen, Zeitströmungen, Sekten, Ideologien und geben auch verschiedene Buchreihen über diese Fragen raus. Das ist die Haupttätigkeit. Außerdem auch eine Zeitschrift. Ich habe ein Musterexemplar dabei, mehr konnte ich im Zug nicht tragen. Zeitjournal. Die erscheint vierteljährlich und klärt auch immer wieder über aktuelle Entwicklungen auf.
Ja, manche haben es vielleicht schon gesehen. Hier vorne ist ein Büchertisch aufgebaut. Es sind weitaus nicht alle Bücher, die es bei euch gibt, ne? Aber ist schon eine gute Auswahl.
Für die Themen passend.
Ja, passend auch zu den Themen, auch morgen dann und am Sonntag. Und ja, könnt ihr davon Gebrauch machen. Wer das Zeitjournal bekommen möchte, kann sich dann noch eine Liste einschreiben. Das ist auf Spendenbasis, das Zeitjournal. Letzte Frage. Ja, welchen Wunsch hast du an die Christenheit von heute?
Ja, dass alle, und zwar geht es immer um jeden Einzelnen, auf dem schmalen Weg mit dem Herrn Jesus bleibt, sich nicht auf den breiten Weg der Welt und der Masse locken lässt. Okay. Damit wir das Ziel erreichen.
Genau. Okay, vielen Dank. So, Lothar, jetzt bitte ich dich um deinen Vortrag zum Thema Endzeit, Globalisierung und Antichrist. Bitte schön.
Ja, liebe Freunde und liebe Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ihr habt mir ja ein umfangreiches Thema gegeben heute Abend. Das würde mehrere Wochen füllen. Ich lege zurzeit auch fortlaufend die Offenbarung aus, aber das kann ich euch heute Abend nicht alles vortragen. Aber ich möchte doch zu Beginn zu diesem Thema einige Verse aus der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an seinen Apostel Johannes lesen, aus Offenbarung 13. Und da geht es ja um dieses Tier aus dem Meer. Es sind zwei Tiere, auch ein Tier aus dem Abgrund, aus der Erde. Und das eine ist der Antichrist und das andere ist ein falscher Prophet. Einige Verse nur daraus, Offenbarung 13. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache, das ist der Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und dann heißt einige Verse weiter, ihm wurde Macht gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Das sind gewaltige Aussagen, auch erschütternde Aussagen, dass dieser Antichrist Macht haben wird über alle Völker dieser Erde. Das zeigt, dass diese antichristliche Herrschaft weltweit ist. Und deshalb macht uns auch dieser Begriff Globalisierung, weltweites System, der Globus, nicht, steckt da drin, sehr hellhörig. Eine weltweite Herrschaft wird angestrebt vom Antichristen. Eine weltweite Regierung bereitet sich auch vor. Und alle auf Erden beten dieses Tier an, mit Ausnahme derer, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben ist. Dieses Lamm ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus. Die beten das Tier nicht an. Und Gott hat sie auch versiegelt. Wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn wir gläubig werden, heißt es in Epheser 1, Vers 13 und 14. Und auch gibt es nochmal die Versiegelung der 144.000 aus den Stämmen Israels und die große Schar, die vor dem Thron stehen wird. Das sind die, die dem Herrn die Treue halten. Und wie wir gerade gesungen haben, wir müssen uns nicht fürchten. Das möchte ich vorausschicken. Wenn wir zum Herrn Jesus gehören, kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Wir dürfen ihm die Treue halten. Wir dürfen mit ihm wandeln. Und er wird uns auch Kraft schenken. Jedem individuell, so wie er es braucht, wenn diese Bedrängnisse zunehmen. Soweit einiges aus Offenbarung 13 aller Kürze. Jetzt möchte ich systematisch einiges sagen zum Thema Endzeit. Nun, wir erleben heute ja wachsende Erfolge, wenn wir sehen, wie die Welt zusammenwächst. Es mag ja zunächst positiv wirken, Globalisierung. Wiedervereinigung Deutschlands, wer freut sich nicht darüber? Vielleicht auch hier oder auch nicht, ich weiß nicht, wie die Stimmung bei euch ist darüber inzwischen. Es gibt ja auch manche Probleme. Aber dann auch Vereinigte Staaten von Europa, Annäherung der großen Machtblöcke, immer größer werdende Wirtschaftsräume und auch der Dialog der Religionen, die immer mehr zusammenrücken. Alles das ist in den Augen vieler Politiker und Journalisten und auch Kirchenführer eine positive Entwicklung. Andererseits gibt es aber auch heftige Krisen. Wir denken an Erdbeben wieder vor einigen Tagen, Terroranschläge, werden auch jetzt in Deutschland wieder angedroht. Unruhen in Israel, fast jeden Tag in den Nachrichten zu hören. Massenarbeitslosigkeit, auch bei uns in Deutschland. Inflation, jeden Tag an den Zapfsäulen abzulesen, wenn man tanken will oder auch einkauft. Hungersnöte. Man hat jetzt herausgefunden oder berechnet, dass etwa 1 Milliarde Menschen am Hunger leidet auf dieser Welt, etwa ein Sechstel. Dann auch die Umweltzerstörung, neue Kriegsherde, Erdbeben habe ich schon genannt und auch neue Seuchen wie AIDS. Auf der einen Seite also äußerlich solche Erfolge im Zusammenwachsen der Welt, auf der anderen Seite zunehmende Krisen, ob es Naturkatastrophen sind oder anderes. Politiker sind im Blick auf diese Ereignisse überfordert und Prognosen treffen immer öfter nicht ein. Und deshalb brauchen wir eine Orientierung, um das zu durchschauen, und das haben wir in Gestalt der Heiligen Schrift. In dieser Heiligen Schrift hat uns Gott schon vor Jahrtausenden durch seine Propheten und Apostel vorausgesagt, was geschehen muss, was in der gesamten Weltgeschichte und Heilsgeschichte sich ereignet hat bereits oder noch ereignen wird und was auch besonders in der Endzeit sich zuspitzt. Wenn wir einmal nur einige Verse dazu betrachten, aus der Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, dann sehen wir, dass das alles kein Zufall ist, sondern dass das auch kommen muss, und zwar deshalb, weil auch das Böse ausreift, eben diese antichristlichen Mächte. Und viele Menschen arbeiten schon bewusst oder unbewusst dafür. Viele wissen gar nicht, was sie tun und lassen sich da einspannen für Bestrebungen, die vielleicht äußerlich gut erscheinen, humanistisch, Weltverbrüderung, Friede zwischen den Weltreligionen. Aber in Wirklichkeit ist es eine dämonische Entwicklung. In Matthäus 24 ist ja so, dass der Herr Jesus kurz vor seinem Weggang steht nach Golgatha. Er ist bereit, um unserer Seelen Seligkeit willen, das Blutopfer zu zahlen, sich selber zu opfern, damit wir ewiges Leben haben dürfen, dass wir nicht in das Gericht mehr kommen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir seine Kinder sind. Und er geht aus dem Tempel weg. Der Tempel wird zerstört werden, sagt er seinen Jüngern voraus in Matthäus 24. Aber er sagt auch weitere Zeichen der Endzeit voraus. Und daraus lese ich jetzt einiges in Kürze. Ab Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch, nämlich die Jünger und Jüngerinnen Jesu, der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen vom Glauben und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Zeichen der Endzeit. Als erstes werden aber nicht Kriege und Katastrophen genannt, sondern Verführung. Darauf gehe ich heute und auch morgen, wenn es ums Thema Esoterik geht, in Stolberg drüben, dann noch ausführlicher ein. Nun zum Thema Endzeit. Ich möchte jetzt systematisch versuchen, dieses zu betrachten, soweit es die Kürze der Zeit erlaubt. Gibt es ja verschiedene Zeichen in Politik, Wirtschaftsleben, Religion, was die Gemeinden angeht und anderes. Aber wichtig ist, dass wir die Zeichen der Zeit beachten. Einige habe ich jetzt gelesen, aber dass wir nicht einen Termin ausrechnen. Manche haben ja schon versucht, hier zu rechnen, aber es gibt ein ganz klares Wort in dieser gleichen Endzeitrede, wo der Herr Jesus sagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Es ist dem Vatergeheimnis Gottes verborgen. Jesus ist zwar Gottes Sohn, aber er hat sich selber mancher Eigenschaften entäußert, als er auf Erden wandelte und hat uns auch nicht diesen Zeitpunkt gesagt. Das ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Und diesen Termin ausrechnen, das haben verschiedene Sekten und Strömungen versucht, aber sie sind alle damit gescheitert. Und doch möchte ich sagen, gibt uns der Herr Jesus die Zeichen, dass wir wachsam sind, dass wir einfach alle Zeit wachen. Wenn wir jetzt wüssten, der Herr kommt am 1. Januar 2021 wieder, ja, da wird man vielleicht nicht wachen, sondern würde schläfrig werden, wie die törichten Jungfrauen, die nicht Öl in den Lampen hatten. Aber wenn wir den Termin nicht wissen, dann zeigt uns das, wir sollen alle Zeit brennend sein für den Herrn, unsere Lampen gereinigt halten, unsere Herzen gereinigt halten durch das Blut Jesu Christi, uns immer wieder reinigen und ihm nachfolgen, ihm dienen, ihm treu bleiben. Der Begriff Endzeit im weiten Sinn wird auf den gesamten Zeitraum bezogen seit Jesu Himmelfahrt. Also das ist Endzeit im weiteren Sinn, im engeren Sinne aber da, wo die Zeichen sich verdichten. Und zur Zeit Martin Luthers und der Reformatoren, da hat ein wesentliches Endzeitzeichen gefehlt. Es gab auch da schon manche Entwicklungen, Kriege und Hungersnöte und Pest und alles im Mittelalter. Wir wissen das ja aus der Geschichte. Aber ein wesentliches Zeichen hatte gefehlt, was wir heute fast täglich in den Nachrichten hören. Und das ist eben das Grünen des Feigenbaums. Der Feigenbaum, ein Symbol für Israel. Und das steht auch hier in der Endzeitrede Jesu in Vers 32, Matthäus 24, Vers 32. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und Israel ist wieder erstanden. 1948, die Ausrufung des Staates Israel. Das war eine gewaltige Sache, denn einige Stunden später war schon der erste Krieg im Gange mit einer vielfachen Übermacht. Musste dieses kleine Volk kämpfen. Die Fläche ist halb so groß wie Sachsen oder auch wie Baden-Württemberg. Das denke ich ist gleich ähnlich von der Fläche, vermute ich mal. Aber es steht jeden Tag in den Schlagzeilen der Weltpresse. Steht Sachsen jeden Tag in den Schlagzeilen der Weltpresse oder Baden-Württemberg? Nicht? Ja. Aber selbst ungläubige Menschen müssten merken, dass mit Israel es was ganz Besonderes auf sich hat. Sonst würde auch nicht so viel Beachtung geschenkt, diesem kleinen Volk. Wir wollen diesen Staat, diesen politischen Staat Israel, weder verherrlichen noch verteufeln. In Deutschland liegt ja das Letztere näher, dass man ihn verteufelt. Die Juden sind an allem schuld und solche Sprüche kennen wir ja noch aus der Vergangenheit. Man hat immer Sündenböcke gesucht, aber nie bei sich selber. Immer auf andere wurde das geschoben. Ja, das Denken ist auch heute noch verbreitet. Man muss bei sich selber anfangen, sich selber prüfen. Wo bin ich schuldig vor Gott? Wo habe ich versagt? Wo muss ich mich ändern? Und dazu ist ja der Herr Jesus gekommen, um uns von unserer Schuld zu überführen und uns Erlösung zu erwirken am Kreuz auf Golgatha, wo er stellvertretend für uns gestorben ist und sein Leben gegeben hat. Israel, wir wollen diesen Staat also weder verherrlichen als Gottesstaat, der jetzt schon errichtet wäre, sozusagen als tausendjähriges Reich des Messias. Das wird in der Zukunft noch kommen, da bin ich überzeugt. Ich verstehe also Offenbarung 20 im Sinne eines zukünftigen tausendjährigen Reiches. Es gibt ja manche, die sagen, wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich. Ich lasse diesen Geschwistern ihren Glauben, aber ich muss immer sagen, ich sehe das noch nicht, dass alles besser wird, dass alles schon so heil ist und so gut ist, sondern ich denke, dass das noch in der Zukunft liegt. Das nur nebenbei bemerkt, es gibt ja verschiedene Ansichten über eschatologische Fragen, auch den Zeitpunkt der Entrückung möchte ich jetzt gar nicht anschneiden. Wenn jemand noch Fragen hat, können wir nachher gerne drüber reden. Aber wichtig ist, dass wir alle Zeit bereit sind, ist viel wichtiger als gewisse Daten hier auszurechnen. Nun, der Herr Jesus nennt also Zeichen in der Politik, Kriege und Kriegsgeschrei. Es gab vor allem im 20. Jahrhundert ja zwei große Kriege, der Erste und Zweite Weltkrieg. Und der Erste Weltkrieg hat 10 Millionen Todesopfer ungefähr gefordert und der Zweite bereits 55 Millionen Opfer. Und wir haben heute Waffenvorräte auf der Erde, vor allem Atomwaffen, um die Erde, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber Dutzende Mal zu vernichten. Deshalb ist natürlich auch so wichtig, die Friedensverhandlungen. Ich bin da gar nicht dagegen, dass man auf politischer Ebene Friedensverträge schließt, das ist ganz klar. Aber es ist eine Illusion, wenn der Mensch meint, er kann hier schon ohne Gott oder ohne Jesus als den einzigen Weg dauerhaften Frieden errichten. Geradezu das Paradies auf Erden oder das tausendjährige Reich. Es haben ja schon verschiedene versucht, das tausendjährige Reich zu errichten. Das Dritte Reich war auch so ein Versuch in Deutschland. Oder auch andere Reiche, ob es jetzt braune oder rote Fahnen waren. Man wollte immer das Paradies auf Erden aufbauen. Aber warum musste das scheitern? Weil man ein falsches Menschenbild hatte. Ich werde am Sonntag ja noch etwas über den Humanismus sagen, beim dritten Referat in Gablenz, wo dann die Ideologien ausführlicher zur Sprache kommen sollen, Feminismus, Humanismus und auch Atheismus. Warum mussten diese Ideologien scheitern? Weil man eben an den guten Menschen geglaubt hat, der von Natur aus gut sei. Aber ist der Mensch von Natur aus gut? Haben wir von Natur aus ein gutes Herz? Tun wir immer nur das Gute und Richtige? Wer ehrlich ist, muss zugeben, dass wir immer wieder Vergebung brauchen. Auch wenn wir uns bemühen, es geht immer irgendwas schief. Und die Bibel sagt, dass von Natur aus in uns die Sünde wohnt, die Gottesferne, der Einfluss auch der Finsternis und dass wir wirkliche Erneuerung brauchen durch den einzig reinen und sündlosen Sohn Gottes, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Kriege und Kriegsgeschrei hat der Herr Jesus vorausgesagt in der Endzeitrede und diese zwei Kriege haben einen unmittelbaren Zusammenhang, die zwei Weltkriege gehabt, mit der Entstehung Israels, in dem beim Ersten Weltkrieg die Engländer das damalige Palästina erobert haben und sie haben den Juden ein Wohnrecht dort in der Balfour Erklärung zugesichert, sodass Tausende, Zigtausende, Hunderttausende Juden wieder eingewandert sind in dieses Land ihrer Väter. Und im Zweiten Weltkrieg war ja der Holocaust, vor allem eben auch in Deutschland, allerdings nicht nur. Es gab in allen oder vielen Völkern Judenpogrome. Auch in anderen Ländern hat man immer diesen Hass gehabt auf das auserwählte Volk des Alten Testaments. Und dann aber, nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Weltöffentlichkeit mehrheitlich noch bereit, Israel das Existenzrecht zu erkennen. Wie es inzwischen aussieht, weiß man, in der UNO sind fast alle Länder gegen dieses kleine Land und Volk eingestellt. Warum hat Israel diese Bedeutung? Nun, in der Bibel, auch im Alten Testament, gibt es viele Voraussagen, die sich noch erfüllen werden im Zusammenhang mit Israel. Zum Beispiel Sacharja 12, da heißt es, Gott, der Herr, spricht, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher und will Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Und das heißt auch beim Propheten Jesaja, dass alle Völker auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Und in Offenbarung 16 ist von der Schlacht von Harmageddon die Rede, die eben auch in der Megiddo-Ebene sich abspielen dürfte, wo riesige Heere in einem dritten Weltkrieg aufmarschieren werden. Nun aber scheint es geradezu paradox zu sein, wenn man hört von diesen Kriegen und andererseits diese neue Weltordnung oder Globalisierung. Einerseits ist es ja verständlich, angesichts der riesigen Waffenarsenale haben natürlich die Menschen Angst. Und der Apostel Paulus sagt auch einmal in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, dass am Ende der Tage die Menschheit zu einem Zustand gelangen wird, wo sie sagen, Friede und Sicherheit, es ist keine Gefahr. Aber dann sehr drastisch heißt es dann, wenn sie das sagen werden, wird das Verderben schnell über sie kommen. Und in dieser Spannung stehen wir, liebe Geschwister, dass wir einerseits auch für den Frieden sind, wie wir auch gesungen haben, aber wir wissen, der Herr Jesus ist der einzige Weg zum Frieden. Das fand ich so genial in diesem Lied. Es klingt so wie die ganzen Friedenslieder, auch in der Politik, was der Lutz Schäufler da gedichtet hat, aber am Schluss, allein in Jesus ist diese Wurzel des wirklichen Friedens. Und wo man den Herrn Jesus als den einzigen Weg, die Wahrheit und das Leben, wie es Johannes 14, Vers 6 heißt, beiseite schiebt und sagt, es gibt noch viele andere Wege, auch Buddha ist ein Friedensprediger und Mohammed und so weiter. Da stellt man nun diese ganzen Religionsführer über Jesus und widerspricht dem Wort Gottes, wo es heißt, es kommt keiner zum Vater außer durch Jesus, Johannes 14, Vers 6. Da sagt der Herr Jesus dort von sich selber. Und das ist genau der Punkt bei den Einheits- und Friedensbemühungen. Um nicht missverstanden zu werden, möchte ich betonen, dass wir natürlich auch als Christen für unsere Politiker beten, dass sie Frieden schließen können, dass hier kein Krieg ausbricht, sind wir alle dankbar. Aber im Bewusstsein, der Mensch wird trotz aller Bemühungen keinen dauerhaften und weltumspannenden Frieden schaffen können. Es wird eine Ausnahme geben, der Antichrist wird dieser Friedensbringer sein für die ganze Welt. Die bisherigen Diktatoren haben es durch Eroberungen versucht. Es war immer mit Eroberung verbunden, so wie es auch im Propheten Daniel steht, mit diesem Standbild, dieser Traum von Nebukadnezar. Alle diese Reiche, Babylon, Medo, Persien, Griechenland, Rom, sind alle durch Eroberung entstanden. Siegfrieden hat man da erzeugt. Ich weiß nicht, ob jemand Siegfried heißt, ja, aber dieser Name bedeutet Friede durch Sieg. Ja, durch Eroberung wurde also Land eingenommen und der Antichrist wird es auch nicht anders tun. Es wird in Daniel 7, Daniel 9 und 12 und anderen Kapitel ausführlich beschrieben, wie der Antichrist eben einige Könige unterwirft und andere sich ihm anschließen. In Offenbarung 17 und 18 wird das auch deutlicher ausgeführt, dass diese Könige, diese 10 Könige, ihre Kraft und Macht dem Tier geben werden. Also diese Globalisierung, das Zusammenwachsen der Welt zu einer Einheit ist biblisch-prophetisch vorausgesagt. Und wir erleben das zurzeit in Riesenschritten, möchte ich einmal behaupten. Wenn wir sehen, der äußere Kriegsdruck, der äußere Druck dieser Waffenarsenale treibt die Menschen dazu zusammen, dass sie die Grenzen niederreißen, dass sie zusammenwachsen aus Angst. Und das wird aber auch umschlagen, laut biblischer Prophetie, in die Herrschaft des einen starken Mannes am Ende, mit seinem falschen Propheten, dem religiösen Propagandaminister. Wenn ich es einmal so frei sagen darf, nach meinem jetzigen Erkenntnisstand, vorsichtig gesagt, dürfte der Antichrist ein politischer Führer sein und der falsche Prophet ein religiöser Führer, der ihm die Verehrung zuteilwerden lässt, der diese Religion des Antichristen, diesen Kult einführt, dass sie das Bild anbeten, dass sie sich das Mahlzeichen auf die rechte Hand oder Stirn prägen lassen. Diese Dinge bereiten sich vor. Also politischer Führer auf der Ebene einer weltumspannenden Organisation. Haben wir schon eine solche Organisation? Ich frage mal ganz vorsichtig. Nun, es bereitet sich vor natürlich, die einzelnen Erdteile wachsen zusammen, Europäische Union, aber auch weltweit gibt es natürlich schon die UNO als ein solches Stadium einer Weltregierung, die praktisch noch keine umfassende Macht besitzt, aber in den Startlöchern sitzt, um diese Weltregierung auszuüben. Und der falsche Prophet, das müsste ein religiöser Führer sein, der es schafft, alle Religionen an einen Tisch zu bringen, alle zusammenzuführen, dass sie ihren Wahrheitsanspruch aufgeben und sagen, wir schließen uns zusammen um des höheren Zieles des irdischen Friedens willen. Also ihr merkt, dieser irdische Friede wird über den Frieden mit Gott gestellt. Ich möchte es mal so deutlich sagen, den Friede mit Gott haben wir laut Bibel allein in Jesus Christus. Und wenn wir das erste Gebot bewahren, das erste Gebot lautet ja, ich bin der Herr, dein Gott. Und geht es jetzt dann so weiter, du sollst mit Buddha und Mohammed und zusammen alle, nee, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das war die Jahreslosung 1986, als dieser sogenannte Friedensgebetstag der Religionen in Assisi zum ersten Mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit, der staunenden Weltöffentlichkeit zelebriert wurde. Wer hatte dazu eingeladen? Papst Johannes Paul II. Er saß in der Mitte, auf der einen Seite die Führer der christlichen Konfessionen, evangelische Kirchen, Anglikaner, Freikirchenvertreter, alles war vertreten. Und auf der anderen Seite die nichtchristlichen heidnischen Religionen, Dalai Lama oder Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, Animisten, Shintoisten, Buddhisten, alles schön versammelt, um für den Frieden zu beten. Später hat man es ja etwas vorsichtiger gemacht, in getrennten Räumen, aber trotzdem wird der Eindruck erweckt, als sei das alles der gleiche Gott, zu dem wir um Frieden beten könnten. Man muss natürlich wissen, dass die Buddhisten überhaupt keinen wirklichen Gott verehren. Sie haben zwar später den Buddha vergöttlicht, aber sie glauben nicht an einen existierenden Gott. Die Hindus haben 330 Millionen Gottheiten, die sie verehren. Die Moslems lehnen Jesus als den Sohn Gottes ab, bezeichnen ihn lediglich als Prophet und damit haben sie auch nicht den Vater. Denn es heißt im ersten Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und es heißt in 1. Johannes 2, Vers 22, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Man höre, was da steht. Und man kann nach meiner Meinung mit solchen Vertretern eben nicht sich zum Gebet treffen. Denn es heißt in 1. Korinther 10, Vers 20, was die Heiden opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen sein sollt. Und ein Gebet ist auch ein Opfer. Die Gebete der Heiligen steigen gemäß Offenbarung 6 auf wie Räucheropfer. Ja? Und so ist auch eine Gebetsveranstaltung mit Dämonen verehren, auch wenn sie eben Religionsvertreter sind. Letztendlich ist es nicht der biblische Gott, sondern dämonische Mächte. Ist Gott ein Gräuel, ist eine Übertretung des ersten Gebots. Neue Weltordnung des falschen Friedens. Es wird eine Allianz der Völker entstehen, aber es wird ein Scheinfriedensreich des Antichristen sich vorbereiten. Wie gesagt, wir stehen in dieser Spannung. Wir sind nicht prinzipiell gegen Frieden oder gegen Friedensverhandlungen, möchte ich es nochmal sagen. Aber diese weltweiten Zusammenschlüsse haben neben ihren guten Punkten, dass hier der Warenverkehr übersichtlicher wird und die Grenzen fallen. Natürlich hat es auch positive Elemente, aber eben diese große Gefahr einer diktatorischen Welteinheit. Wie sich das in Europa vorbereitet? Das werdet ihr wahrscheinlich noch nicht kennen, das ist mein neuestes Buch. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Titel wählen soll, aber ich habe es von der Sache her nicht mehr anders tun können. Diktatur Europa. Was darf man in Europa noch sagen? Hier also die neue Mauer aufgerichtet, ist ja vielen noch bekannt hier. Und das wird also mit Riesenschritten jetzt im Mai und Juni 2008 festgezimmert. Europäische Verfassung, ohne dass das Volk überhaupt die Möglichkeit hätte, darüber abzustimmen. Man weiß, in Frankreich und in Niederlande, wo es Abstimmungen gab, dass die Bevölkerung dagegen votiert hat, mehrheitlich. Und jetzt hat man verhindert, dass es nochmal zu Abstimmungen kommt, außer in Irland. Einzige kleine Land, wo Abstimmung möglich ist noch. Aber warum bin ich da kritisch? Das möchte ich vielleicht noch ausführen. Zunächst einmal hat man die europäische Verfassung ohne Gott verabschiedet. Es war nicht möglich, den Begriff Gott oder christlich oder irgendetwas Ähnliches hineinzubringen. Das zeigt schon, dass hier die Handschrift eines atheistischen Humanismus geschrieben wird. Zum Zweiten sind diese Gesetze auch in freimaurerischer Handschrift. Ich werde das am Dienstag, so Gott will und wir leben, in Zwickau ausführlicher darstellen, wenn ich diesen Vortrag über Europa halte. Deshalb möchte ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Aber vor allem eines dieser Gesetze wird uns als Christen noch schwer zu schaffen machen, macht schon vielen zu schaffen. Und zwar dieses sogenannte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was wir auch in Deutschland jetzt haben. An sich ist es das sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Warum ist es ein endzeitliches Phänomen? Weil man Sünde nicht mehr Sünde nennen darf. Das heißt, was wir auch gelesen haben in der Endzeitrede Jesu, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Ja, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, ich habe es vorhin zitiert, Vers 12, und weil die Anomia steht im Urtext, Ungerechtigkeit übersetzt Luther im wörtlichen Sinne, Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber heute reden doch alle von Liebe, aber was ist gemeint? Nicht mehr die göttliche Liebe, sondern eine rein fleischliche, irdische Liebe. Nicht mehr die Liebe zu Gott wird da sein, auch nicht mehr die wirkliche Bruderliebe, sondern man wird nur der eigenen Lust frönen. Und das ist genau die Entwicklung, etwa auf dem sexuellen Gebiet. Erlaubt mir, dass ich das so sagen darf. Wenn man heute noch etwas kritisch sagt über gewisse sexuelle Fehlprägungen, es war ja jetzt die große Diskussion auch bei Christiwell wegen der Homosexualität, wegen diesem einen Seminar und wegen dem Abtreibungsseminar, dann wird man als Fundamentalist, als Extremist, als was auch immer dargestellt. Aber ich sage das nicht selber, ich zitiere hier die Heilige Schrift. Wer die Heilige Schrift kennt, weiß in Römer 1, dass das ein Zeichen des Gerichts ist. Und natürlich mag es Menschen geben, die vielleicht solche Empfindungen haben. Aber ich bin überzeugt, dass das nicht vererbbar ist, sondern dass es durch Fehlprägungen in der Kindheit geschehen ist. Und dass es aber auch Heilung gibt. Auf dem Christiwell dürfen wir es nicht sagen, aber hier sage ich es jetzt, es gibt Heilung von sexuellen Fehlprägungen. Da möchte ich auch jedem Hoffnung machen, der hier vielleicht zu kämpfen hat. Und Sünde ist es ja erst, wenn man es auch auslebt. Ja, genauso wie Ehebruch oder andere Sünden, die auch bei Heterosexuellen natürlich genauso vorkommen können. Aber die Bibel sagt ganz klar, und auch der gesunde Menschenverstand sagt es uns, dass das nicht Gottes Schöpfungswille ist. Denn wenn Homosexualität Gottes Schöpfungswille wäre, was wäre dann? Dann säße keiner von uns hier, würde ich euch garantieren. Wird es uns alle gar nicht geben. Ja. Ist ganz klar, wenn Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch, dass das die Ehe zwischen Mann und Frau ist und eben nicht gleichgeschlechtliche Beziehungen. So kann man es vielleicht auch Menschen erklären, die die Bibel noch nie gelesen haben. Und dann sagen, die Bibel sagt genau das Gleiche, was dir auch dein gesunder Menschenverstand sagt. Dass das nicht in Ordnung sein kann, so. Ja, aber wir wollen da auch nicht mit Fingern auf gewisse Gruppen zeigen, sondern es geht darum, dass man überhaupt noch predigen darf, was Sünde ist und was Gottes Gerechtigkeit ist. Aber das wird auch schwerer in der Endzeit. Durch solche Gesetze, ich habe hier auch ausführliche Stellungnahmen, etwa von Janet Folger. Sie hat ein Buch geschrieben in den USA, Die Kriminalisierung des Christentums. Eine sehr ernste Entwicklung und das ist eine weltweite Erscheinung. Ein Beispiel, ein anglikanischer Bischof in England wurde jetzt zu 60.000 Euro Strafe verurteilt, weil er sich geweigert hatte, einen homosexuellen Menschen als Mitarbeiter einzustellen, wegen seiner sexuellen Lebensweise. 60.000 Euro Strafe. So weit sind wir schon. Er hat hier nur gemäß der Bibel argumentiert und gesagt, er möchte nicht die Mitarbeiter, die das praktizieren und die sich da auch nicht heilen lassen möchten. Und das wurde ihm schon als Diskriminierung angehängt. Bei uns sind die Gesetze ähnlich schon und werden immer enger gezogen. Und das wird jetzt mit der europäischen Verfassung festzementiert. Also wir sehen, wie schnell diese Globalisierung und dieses Reich des Gesetzlosen sich vorbereitet. In 2. Thessalonicher 2 wird der Antichrist als Mensch der Gesetzlosigkeit, als Mensch der Sünde bezeichnet, der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das ist noch das Raffinierte. Es wird alles religiös verbrämt, religiös getarnt. Ja. Ganz fromm kommt das daher. Und Ökumene, am Montag in Zwickau auch ein Thema geplant über Ökumene, ist auch eine zweischneidige Sache. Ja. Einerseits wollen wir natürlich auch nicht, dass sich die Christenheit immer weiter aufspaltet. Ist auch ein Ärgernis. Ganz klar, diese dauernden Spaltungen. Es gibt nur einen Grund, wo Spaltungen sein müssen, wenn massive Irrlehre in eine Gemeinde eindringt. Und dann muss man entweder versuchen, den Irrlehrer ja, auszuschließen, gemäß 1. Korinther 5 und Matthäus 18, Gemeindezucht. Aber wenn die Irrlehre um sich frisst, dann kann es nur so sein, dass dann die bibeltreuen, christustreuen Geschwister sagen müssen, dann können wir nicht mehr mit. Das ist dann darf Spaltung sein, aber nicht wegen persönlicher Rivalität oder wegen Eigensinn oder solchen Dingen. Ja, das ist dann sündhafte Spaltung. Gab es auch schon zur Zeit der ersten Gemeinde. Wenn man den 1. Korintherbrief liest, auch schon da hat es gemenschelt. Ja. Nur der Herr Jesus war sündlos, aber kein anderer Mensch, der in der Bibel beschrieben wird oder in der Kirchengeschichte, auch kein Martin Luther, auch kein Papst, war sündlos oder unfehlbar. Das wissen wir hoffentlich alle als evangelische Christen, dass weder die Reformatoren noch die Päpste unfehlbar sind. Das nur nebenbei bemerkt, weil es gibt ja diese Behauptung, es gäbe unfehlbare Ämter in gewissen Kirchen. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über die Zeichen im Technik- und Wirtschaftsleben, die technische Globalisierung. Nun, auch da ist eine ambivalente, eine zweischneidige Entwicklung. Natürlich sind wir dankbar über die Lebenserleichterungen, die es heute gibt. Wer könnte sich heute noch ein Leben vorstellen ohne Telekommunikation, ohne Telefon, ohne Computer oder Internet und so weiter? Es hat natürlich Erleichterungen gebracht. Man kann heute auch über E-Mail viel mehr Menschen viel günstiger erreichen als früher. Hätte man hunderte Briefe verschicken müssen. Ich habe das früher gemacht an unseren Freundeskreis. Da bin ich einen Tag lang gesessen, 100 Briefe verschicke ich auch heute noch, weil das doch besser ist als einfach nur ein Mail. Aber wenn man das alles von Hand schreiben muss, ja. Also versteht mich recht, ich sehe auch die Vorzeile und die Weisheit, die Gott den Menschen geschenkt hat. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass wenn jemand diese Dinge missbraucht, ja, er die Menschheit viel besser kontrollieren kann, als das noch zur Zeit von Adolf dem Großen möglich war, um das mal so zu sagen. Nicht? Damals gab es auch schon Blockwarte und Gauwarte und so weiter. Aber heute kann man schon alles überwachen per Chipkarte. Und wer sich dann noch diese Karten von gewissen Firmen besorgt, da weiß man genau, wie viel dann du eingekauft hast und wo du einkaufst und was du verbrauchst und wie viel Benzin, wenn das alles dann nur noch über Karten geht. Es wirkt einfacher, aber es ist alles überwachbarer. Andererseits frage ich mich natürlich auch, wer all diese Daten kontrollieren soll. Das wird natürlich nur dann bei denen kontrolliert, die auffallen, die verdächtig sind, die solche Vorträge halten wie Lothar Gassmann. Ja, da wird es dann vielleicht mal kontrolliert. Und deshalb möchte ich auch ernsthaft euch bitten, auch für solche Verkündiger, die das noch sagen, zu beten. Denn das ist sicherlich ein geistlicher Kampf in der Endzeit. Und wenn diese Gesetze bei uns tatsächlich auch schlimmer werden, ist die Frage, wie lange es noch möglich ist, solche Vorträge zu halten. Ich habe mich gefreut, dass Ulrich Parzani bei allen Anfragen, die ich auch an ihn habe, wegen der Ökumene-Frage, aber dass er ganz klar gesagt hat, steht auf, wenn ihr Christen seid. Er hat ganz genau erkannt, dass Evangelisation schwierig wird, wenn diese Gesetze greifen. Wenn es keine Sünde mehr gibt, die man benennen darf als Evangelist, als Verkündiger, dann kann man auch nicht mehr evangelisieren. Zu was soll sich denn der Mensch bekehren, wenn er sich nicht von der Sünde erst abkehren soll? Also man kann dann schon sagen, komm zu Jesus, aber darf man auch sagen, lass dein altes Leben sausen, das war falsch vor Gott? Darf man auch noch sagen, die 10 Gebote gelten heute noch oder die Bergpredigt, wenn solche Gesetze immer mehr um sich greifen? Auch hier, um ein Missverständnis vorzubeugen, natürlich gilt für uns Römer 13. Was steht in Römer 13? Seid Untertan der Obrigkeit. Ja? Das gilt, aber es gibt ja eine Grenze und die steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagen da die Apostel, als man ihnen den Mund verbieten wollte. Sie sollten nicht mehr predigen von Jesus. Und dann sagten sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wo es um geistliche Dinge geht, wo es um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, da dürfen wir nicht Rücksicht nehmen, auch nicht auf solche Gesetze. Ich sage das ganz frei und offen, denn Gottes Ordnung, Gottes Gebot steht höher. Natürlich befolgen wir 99% unserer Gesetze, aber es gibt heute schon einige Gesetze, wo ich mich wahrscheinlich strafbar mache, wenn ich Sünde Sünde nenne. Auch die Frage der Abtreibung ist so eine Sache. Da hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, es ist zwar nicht rechtmäßig, es ist Unrecht, wurde gesagt, aber es ist auch nicht strafbar. Ja, das hat man also sich herausgeredet. Man hat zwar gesagt, was da geschieht, ist an sich nicht richtig, aber die Frauen wollen wir auch nicht bestrafen. Es sind ja auch nicht nur die Frauen. Auch da muss ich mit Missverständnissen vorbeugen. Viel öfter sind es auch die Partner oder andere, die Frauen dazu treiben. Wollen wir auch da gerecht sein. Und doch müssen wir auch hier Sünde Sünde nennen. Es ist die Tötung eines Menschen im frühesten Stadium seines Lebens. Ja, es sind sehr viele Dinge hier zu benennen. Die Europahymne übrigens ist die Ode an die Freude von Friedrich Schiller in Beethovens 9. Sinfonie, wo es heißt, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Da ist nicht die Kleidermode gemeint, sondern die Religionen sind gemeint. Das wird alles zusammenfließen in dieser Freimaurerhymne. Und es werden jetzt auch ja Systeme entwickelt der Lasertätowierung, der elektronisch-physiognomischen Erkennung, wenn man Geld abhebt. Auch auf den Personalausweisen wird es immer fälschungssicherer gemacht, mit der Iris oder was auch jetzt alles eingescannt wird. Also hier wird der Mensch immer durchschaubarer. Jetzt hat man ja auch beschlossen, dass man Telefonate eine gewisse Zeit lang speichern darf, die geführt wurden, abhören darf. Auch man darf jetzt sogar Wanzen einbauen in Wohnungen nach deutschem Gesetz. Also ihr merkt, Überwachungsstaat, gab es das nur früher in Deutschland oder kommt er auch wieder? Das ist wirklich eine ernsthafte Frage. Es gibt auch viele, auch Nichtchristen, die dagegen wehren, die Unterschriftenaktionen machen. Aber natürlich fragt man sich, warum das immer so weitergeht. Alles mit dem Argument größerer Sicherheit. Alles mit dem Argument der Terrorismusbekämpfung. Terrorismus ist sicherlich eine schlimme Seuche. Aber ist die totale Kontrolle nicht auch genauso schlimm? Dann kann der Terrorismus irgendwann von oben kommen. Ganz unbemerkt kann sich das entwickeln. Es muss nur die Regierung entsprechend einmal ausgewechselt werden. Man sieht ja, wie das in manchen Staaten blitzschnell ablaufen kann, nicht? Wie Regierungen über Nacht stürzen können, gestürzt werden können. Wir haben gerade Erdbeben erlebt. Dazu vielleicht auch ein Wort. Ich kann jetzt nicht alle Zeichen behandeln, sonst ist die Zeit zu kurz. Aber man hat tatsächlich festgestellt, dass die Erdbebenhäufigkeit und Stärke zugenommen hat die letzten Jahrzehnte. Und so haben wir auch heute diese Kenntnis, dass es ja in der Erde sich um vulkanisches Material handelt, das praktisch auf den Ausbruch wartet. Und in 2. Petrusbrief Kapitel 2 und 3 wird ja vorausgesagt, dass am Ende keine Sintflut mehr kommen wird, also keine Wasserflut, sondern, wer weiß es, eine Feuerflut, kann man sagen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen, heißt es. Manche denken, die Klimaerwärmung sei vielleicht auch schon ein Zeichen. Mag sein, dass das auch mitspielt, aber eben auch diese geballte Kraft, die im Erdinnern schlummert. Übrigens werden diese Gerichte, die der Herr Jesus in Matthäus 24 aufgezählt hat, ab Offenbarung 6 detailliert ausgeführt, wo es dann eintrifft. Da kann man genau die Reihenfolge sehen, wie sich das erfüllt. Zuerst dann die Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte, dann die Zornschalengerichte. Übrigens ist jetzt im Sommer ein ganz verrückter Versuch geplant in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt, wer Topic liest oder Zeitjournal, der wird diese Dinge auch immer wieder finden. Und zwar wollen Wissenschaftler des CERN, des Kernforschungsinstituts in der Schweiz, die Erzeugung von Materie ausprobieren. Das heißt, sie wollen ein schwarzes Loch schaffen, also einen Materie-Antimaterie-Versuch. Und es gab auch Kritik von anderen Wissenschaftlern, die sagen, das ist keine Lappalie, denn es könnte im schlimmsten Fall passieren, dass durch dieses schwarzes Loch sich die ganze Materie einsaugen lässt. Ich sage es mal als Laie, ich bin jetzt kein Physiker. Das heißt, dass ich dramatisiere jetzt mal ein bisschen, dass im schlimmsten Fall der ganze Kosmos durch so ein schwarzes Loch eingesaugt werden könnte. Es fängt dann in der Schweiz an und entwickelt sich weiter. Mit solchen Dingen, ja, ihr lacht, aber mit solchen Dingen wird experimentiert. Wie gut, dass wir wissen, dass unser Vater im Himmel trotz allem seine Hand über uns hält, trotz aller Anmaßungen der Menschen. Eine andere Anmaßung ist, dass man jetzt immer mehr Mischwesen züchten möchte, solche Chimären, nicht? Dass man mit Genen manipuliert bis zum geht nicht mehr. Also auch zwischen Mensch und Affe, was man jetzt durch die Evolution nicht beweisen konnte, versucht man jetzt künstlich zu züchten. Ja, ist auch ein Frevel. Und ich frage mich, wie lange Gott hier noch zuschaut und diese Dinge noch gewähren lässt. Ja, reicht die Zeit noch etwas, um über die geistlichen Zeichen einiges zu sagen? Die sind ja noch wichtiger, denn vielleicht ist uns aufgefallen in dieser Endzeitrede unseres Herrn, dass er als erstes nicht vor den Erdbeben, Seuchen und Katastrophen warnt, sondern als erstes vor der Verführung. Ich lese nochmal. Jesus antwortete den Jüngern und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele falsche Christusse kommen, führt er dann aus. Und später viele falsche Propheten und sie werden viele verführen. Nicht wenige, sondern viele. Sein ernstes Wort. Und ich muss euch sagen, es ist für mich immer schlimm, wenn ich das so erlebe. Wir bekommen fast jede Woche Post von irgendwelchen Sekten. Der eine, der vertritt die Lehre, der andere jenes. Einer der verrücktesten Briefe kam aus der Schweiz, wo eine Frau geschrieben hat, sie sei die Sonnenfrau nach Offenbarung 12. Dieses Sonnenweib, ja. Und man muss in die Schweiz kommen, weil da die Sonnenstrahlung durch sie jetzt besondere Qualität hätte. Da könnte ich euch ein Dutzend Personen nennen. Ein Dutzend Personen wohlgemerkt, die alle von sich sagen, sie seien die zwei Zeugen nach Offenbarung 11. Ich sage immer, wenn das einer so von sich behauptet, ist das bestimmt nicht. Ja. Das sind alles Leute, die vom Teufel irgendwie einen Hochmutsgeist eingepflanzt bekommen haben. Und so ist es auch mit den falschen Propheten. Sie haben irgendeine falsche Lehre, eine Wahnidee, falsche Visionen eininspiriert bekommen, um dann wieder viele Anhänger zu sammeln und zu verführen. Am schlimmsten sind natürlich die falschen Christusse. Gibt's auch immer mehr. In Sibirien tritt ein Visarion auf, der soll schon 500.000 Anhänger gesammelt haben. Er sei der Christus, hat sich dann die Haare wachsen lassen und Bart und so weiter. Und dann der San Myung Moon von der Moon-Sekte, nicht, in Korea, hat ja auch hunderttausende Anhänger, in Deutschland auch einige Tausende. Und dann gefährlich natürlich ist der New Age oder Wassermann Christus, der personell jetzt noch nicht bekannt ist, aber von seinen Anhängern wird er vorbereitet sozusagen als der Weltbeglücker, der der Welt den Frieden bringt, die Einheit, Sicherheit, Toleranz, Liebe, Wohlstand, alle diese Versprechungen. Das sind ja die Lockmittel, alles positiv klingende Begriffe, hinter denen sich aber die Einheits, Ideologie und die Verführung verbirgt. Wenn jetzt jemand zu euch käme, kommt jetzt jemand hier rein und sagt, ich bin Christus, ich bin wiedergekommen. Ja, mein Reich ist da. Was würdet ihr dem sagen? Bitte?
Die ganze Welt wird es sehen, wenn Jesus wiederkommt.
Sehr gut, ja, da sitzen die Fachleute. Und wir müssen die Bibel wirklich kennen, mehr denn je in der Endzeit. In Matthäus 24 steht es auch, lest mal das Kapitel im Zusammenhang heute Abend. Er wird kommen auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Und im Propheten Zacharja steht auch, es werden auch die sehen, die ihn durchbohrt haben. Auch Israel wird sich bekehren und wir alle haben ihn letztendlich durchbohrt. Es werden ihn die sehen, die zu ihm gehören und auch die, die ihn abgelehnt haben, werden ihn sehen müssen. Aber für die ist es dann zu spät, wenn sie dann nicht mehr glauben, sondern schauen müssen dann allerdings. Wir freuen uns als Christen, wenn wir ihn schauen dürfen. Aber die ihn abgelehnt haben, die werden ihn sehen müssen und dann wird Heulen und Zähneklappern sein. Lasst euch auch nicht verführen durch falsche Zeichen und Wunder oder durch Wundmale, die falsche Christusse vielleicht sich anlegen. Auch das ist eine große Gefahr, gerade in der Endzeit. Ich bin überzeugt, dass Gott Wunder tun kann. Er ist allmächtig, auch heute noch. Aber es ist heute eine Sensationssucht, die ausgebreitet wird. Die falschen Wunder lenken ab von den Wunden Jesu. Das ist die Gefahr. Nicht mehr auf das Kreuz blicken sie, sondern nur noch auf die Show und die Showmaster. Und das ist auch eine Verführung. Übrigens, wenn Heilungen geschehen in der Bibel, hat der Herr Jesus immer gesagt, wir machen jetzt eine Heilungsshow, da sollen Tausende kommen, dann führe ich es euch vor, wie das funktioniert oder wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, sagt es nicht weiter, geh zum Priester und zeig dich ihm. Es war immer der Einzelne für ihn wichtig. Er hat keine Show gemacht. Natürlich sind viele ihm nachgelaufen eine Zeit lang, solange er Brot vermehrt hat und so weiter dann. Aber er hat das immer von sich gewiesen. Und was die Gemeinde angeht, gilt Jakobus 5, wo es heißt, wenn ihr krank seid, dann ruft die Ältesten zu euch. Heißt es nicht, macht irgendwie so ein Show-Zirkus, sondern ruft die Ältesten zu euch, dass sie über euch beten, bekennet einander die Sünden, dann wird es besser werden. Also, ich stelle mir das vor im Kämmerlein und nicht auf der Bühne, solche Heilungen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Seien wir auch da wachsam vor manchen Entwicklungen, wo auch viel Geld und, wie man heute so sagt, Kohle damit gemacht wird. Falsche Christusse, falsche Propheten. Das ist ganz wichtig noch zur Geisterunterscheidung. Wie können wir echte und falsche Propheten unterscheiden? Nun, echte Prophetie geschieht heute durch die Wortverkündigung, indem das biblische Wort, wo alles enthalten ist für unser Heil, für unsere Seligkeit, enthalten ist. Und wenn man das unter der Leitung des Geistes Gottes auslegen, dann werden Menschen überführt von ihrer Sünde, sie werden auf ihr Angesicht sich neigen und Gott anbeten. 1. Korinther 14. Das ist ja das Kapitel, wo die Diskussion zwischen Zungenrede und Weissagung geführt wird sozusagen. Weissagung ist verständliche biblische Auslegung auf den Kopf zu. Während ekstatisches Reden wird gesagt, lieber rede ich, wie viele Worte sind es? 10 Worte deutlich als 10.000 Zungen, so ungefähr. Ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr genau. Das ist also die Relation, wenn man schon diese sensationellen Sachen betonen möchte in manchen Kreisen heute. Seien wir auch da nüchtern. Wir haben das verständliche Wort Gottes. Da kommt Überführung der Sünde. Und nicht durch unverständliche Sprachen, die wir hier nicht sprechen oder verstehen können. Übrigens gibt es nach meinem Bibelverständnis kein unverständliches Gelalle oder Geplapper, sondern Sprachenreden nach Apostelgeschichte 2 waren Fremdsprachen, die die Jünger nie gelernt hatten. Und die hatten sie plötzlich sprechen können. Das ist etwas anderes als ekstatisches Gestammel, wie es übrigens in allen Religionen vorkommt. Das sogenannte Zungenreden, von dem immer wieder geredet wird, gibt es in allen heidnischen Religionen genauso. Ums Lagerfeuer herum, in Ekstasezuständen und bei den Heiden, das ist uns doch hoffentlich klar, ist es keine göttliche Wurzel, die dahinter steht, sondern etwas anderes. Es ist nicht von oben. Nun, und wenn Gott das schenkt, dann sind es Sprachen, die man nicht erlernt hat und so war es auch in der Urgemeinde zum Pfingsten. Nun, falsche Propheten lassen sich daran erkennen, eben indem sie etwas zur Bibel hinzufügen oder etwas wegtun. Sie fügen zum Beispiel ganze Bücher hinzu, wie die Mormonen, Joseph Smith, das Buch Mormon, oder Mary Baker Eddy von der Christian Science, Wissenschaft und Gesundheit, als Schlüssel zur Heiligen Schrift. Oder die Zeugen Jehovas, ihre Wachturmauslegung mit eigener Bibelverfälschung, Neue Weltübersetzung. Oder Rudolf Steiner, die Anthroposophen, Veleda, Wala, Waldorfpädagogik. Sie haben ja, Rudolf Steiner war ein hellseherisches Medium, er hat ein fünftes Evangelium geschaut mit zwei Jesusnarben, in denen sich der Christus-Sonnengeist verkörpert. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben, will euch das jetzt hier nicht weiter ausführen. Das ist ein sehr belastendes und sehr seltsames Thema mit zwei Jesusnarben und solchen Dingen. Und viele andere Sektenbegründer, es sind allesamt falsche Propheten, und wo der eine sich nicht dadurch verführen lässt, lässt er sich vielleicht anderweitig verführen. Und wie können wir uns schützen davor? Indem wir wirklich, wie es die Reformatoren gesagt haben, an den vier Sola festhalten. Allein Jesus Christus, Solus Christus. Allein die Heilige Schrift, nichts hinzutun, nichts wegtun. Allein aus Gnaden, allein durch den Glauben werden wir gerettet. Allein Jesus, das heißt nicht Jesus und Buddha, Zarathustra, Maria, der Papst oder sonst noch irgendjemand. Allein die Bibel heißt allein die Bibel und nicht der Koran und die Bhagavad Gita und Wissenschaft und Gesundheit und das fünfte Evangelium und die Offenbarungen des Jakob Lohbeer etc. pp. Und allein aus Gnaden, das heißt eben nicht aus Gnaden und eigenen Werkleistungen, sondern die Werke sind die Folgen der Errettung, die wir aus Liebe und Dankbarkeit tun. Allein aus Glauben heißt eben allein im Vertrauen auf den für uns gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes, unseren Herrn Jesus Christus. Falsche Propheten, sie werden viele verführen. Wie gesagt, wir kriegen jede Woche Post im Durchschnitt von solchen Verführern. Es ist eine Bewahrung, wenn man nicht darauf hereinfällt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob sie es auf mich besonders abgesehen haben. Wahrscheinlich schon. Dürfte auch beten. Und ich kenne auch Brüder im Verkündigungsdienst, die irgendwann schwach wurden und irgendeiner dieser Sekten oder Verführungen anheimgefallen sind. Es geht nicht einfach spurlos so alles vorbei. Wenn ich die Dinge kriege, ich überfliege es und werfe es in einen Papierkorb, aber nicht jeder hat vielleicht diese Kraft, das gleich zu tun. Ja, jetzt vielleicht noch ein Wort, auch für uns selber. Wo müssen wir wachsam sein? Denn in der Endzeit dringt diese Verführung ja auch in die eigenen Gemeinden und Kreise ein. Ich habe ja vorhin, als das kurze Interview war, gesagt, was mir am wichtigsten ist für die Gemeinde, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Der schmale Weg ist in der Bergpredigt beschrieben, und da sagt der Herr Jesus, dass nur wenige auf dem schmalen Weg sind zum Himmelreich. Die große Masse sind auf dem breiten Weg, auf dem Broadway des Verderbens. Und wenn wir von 2 Milliarden Christen heute lesen, dann muss man staunen, ja? Es kann ja nicht stimmen, dass die alle Christen sind. Stell dir vor, 2 Milliarden auf einem schmalen Weg. Schön wäre es, wenn sie alle gerettet würden. Ich würde mich für jeden freuen. Aber die Realität sieht anders aus. Es gibt nur wenige wirklich wiedergeborene und hingegebene Christen. Die Frage ist jetzt nicht, dass wir auf andere schauen, sondern uns selber prüfen. Gehöre ich dazu? Bin ich persönlich auf dem schmalen Weg mit Jesus? Dazu gehört eben auch, dass wir nicht auf beiden Seiten hinken. Ja, hier christlich und hier weltlich und hier in der Gemeinde und hier wieder im Wirtshaus sich betrinken oder was auch immer. Ja, ich müsste mal ein bisschen zuspitzen. Sondern es gehört auch die Liebe zum Herrn dazu. What would Jesus do? Die Jugendlichen kennen vielleicht dieses Armband. Kennt das jemand? WWJD, dass man fragt, was würde Jesus tun in diesem Fall? Würde der Jesus da auch mitmachen? Möge sich jeder selber prüfen, wo seine Anfechtungen sind und seine Sünden und seine Verweltlichung oder was auch immer. Dass wir hier wachsam sind. Also es geht auch um uns selber. Aber jetzt möchte ich euch nicht so betrübt ziehen lassen, sondern auch noch ein paar positive Dinge sagen in der Endzeit. Denn es gibt auch positive Zeichen. Wer weiß noch, außer Israel natürlich, was das andere positive Zeichen ist am Ende. Wir haben es vorhin mal gehört aus Matthäus 24. Da war ein Vers, der war ganz anders als die anderen. Evangelium. Evangeliumsverkündigung. Und viele bekommen das nicht zusammen. Wie kann das sein? Auf der einen Seite Verführung in der Endzeit, auf der anderen Seite Evangeliumsverkündigung. Die Verführung, die erdrückt doch alles, denkt man vielleicht zunächst. Aber es ist nicht so, denn Jesus bleibt Sieger. Auch in dieser Lage bleibt Jesus Sieger. Matthäus 24, Vers 14. Da sagt der Herr Jesus, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Für alle Völker. Und es heißt dann in der Johannesoffenbarung, dass Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen werden. Das heißt, es wird ihnen allen das Evangelium verkündigt. Allen Völkern. Das heißt aber nicht, dass sich auch alle bekehren, aber es wird in allen Völkern Verkündigung geben. Es ist ein Geheimnis Gottes, dass er das so beschlossen hat, dass eben Sachsen und Baden-Württemberger und Hottentotten und alle möglichen Volksgruppen erreicht werden sollen mit dem Evangelium. Ich hoffe, dass jetzt niemand irgendwie schockiert war, aber Hottentotten sind genauso geliebte Menschen von Gott wie wir, nicht? Denke ich. Ist doch so. Und das ist doch auch das Wunderbare. Da wird es auch keinen Rassenunterschied mehr geben oder Klassenunterschied oder Kastenunterschied wie in Indien, sondern wer zum Herrn Jesus gehört, wird vor dem Thron Gottes stehen. Auch kein Geschlechtsunterschied. Im Himmel werden wir sein wie die Engel, sagt der Herr Jesus einmal. Da werden sie nicht mehr freien. Es wird eine ganz andere Welt sein, wo auch diese irdische Beschwernis, diese irdischen Kämpfe und die Tränen und das Leid nicht mehr sein werden. Und nun haben wir heute Missionsmöglichkeiten, wie es sie noch nie gab. Es gibt allerdings heute auch Verfolgung. Das habe ich jetzt nicht alles ausführen können. Wir haben auch die größten Verfolgungen, zahlenmäßig. Es gibt auch mehr Menschen, aber es gibt auch mehr Märtyrer, prozentual gesehen auch. Und gerade in kommunistischen Ländern, besonders auch China und frühere Sowjetunion, sind sehr viele umgebracht worden für den Herrn Jesus. Und jetzt auch in islamischen Ländern. In der Türkei wurde ja auch dieses Schicksal der drei Mitarbeiter des Zirbe-Verlages bekannt, die brutal erstochen wurden, weil sie das Evangelium in der Türkei, wohlbemerkt, vor unserer Haustür verbreitet haben. Übrigens, die heutige Türkei ist das frühere Kleinasien, wo es gerade diese sieben Gemeinden der Sendschreiben gab. Und der erhöhte Herr hat durch seinen Apostel Johannes diesen Sendschreiben das Gericht angekündigt, wenn sie nicht Buße tun. Das Gericht kam, möchte ich mal behaupten, dann auch in Form des Islam, der das erobert hat, weil wohl doch nicht diese Umkehr geschehen ist. Es ist auch ein Warnruf an uns, dass wir Buße tun sollen, auch in der Endzeit. Es gibt diese schreckliche Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, trotz aller Gerichte, die schon ergingen, ließen sie nicht ab von ihrer Unzucht, Dieberei, ihren Morden und ihrer Zauberei und ihren Götzenbildern und so weiter. Das heißt in der Offenbarung, inmitten der Gerichtsschilderungen, selbst da zerbissen sie sich lieber die Zungen, als Gott die Ehre zu geben. Ich hoffe ja nicht, dass wir solche Menschen sind, sondern dass wir wirklich uns freuen, wenn der Herr kommt und ihn auch bekennen, auch wenn es schwerer wird, auch wenn viele uns ablehnen. Das, was da jetzt auf Christiwelt geschehen ist, war eine Art Generalprobe, sage ich mal, wie man auch angefeindet wird, wenn man sich zu Jesus bekennt. Ich denke, ihr wisst ja, was ich meine, was da geschehen ist, wo es ja Angriffe gab, auch sogar Bundestagsanfragen, ja, weil man hier noch biblisch-ethische Positionen vertreten hat in Seminaren, die dann sogar abgesagt waren. Man hätte sich vielleicht nicht finanziell abhängig machen dürfen von weltlichen Geldgebern, das ist der andere Punkt, nicht? Aber so ist es nun eben gelaufen. Aber es gibt große Erweckungen, das wollte ich ja sagen, in Lateinamerika, in China. Ich habe jetzt gelesen, dass in China, in diesem bevölkerungsreichsten Land, pro Tag 10.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen sollen. Gerade in den Untergrundgemeinden. Das sind sicherlich geschätzte Zahlen, aber ich denke, es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Wie viele sind es in Deutschland pro Tag? Ich weiß es nicht, vielleicht ein paar hundert wünschen wir uns. Aber in China 10.000 pro Tag nach geschätzter Zahl. Das ermutigt uns auch. Und wir sehen, es geht nicht alles nur bergab. Es gibt auch noch Ernte, es ist Erntezeit und der Herr möchte auch Missionare aussenden. Ich weiß ja nicht, ob auch jemand unter uns ist, der sich berufen sieht, ins Ausland zu gehen als Missionar, und wer sich aber dazu nicht berufen sieht, der ist zum Inland berufen. Ja, ich war mal in einer Gemeinde, der stand über der Tür, Wobei es da schon relativ spät steht, über der Tür dann, wenn es da steht, jetzt betrittst du das Missionsfeld. Sobald man aus der Gemeinde rausgeht. Aber manchmal ist auch schon in der Gemeinde das Missionsfeld. Ja? Und auch in der Nachbarschaft, wir müssen gar nicht nach Afrika gehen. Gott gibt uns die Nachbarn, die Mitmenschen, vielleicht auch die eigenen Familienmitgliedern, dass wir ihnen das Evangelium bezeugen, durch Wort und vor allem aber auch durch Tat. Denn heute spricht oft viel mehr die Tat, aber die Tat soll auch nicht wortlos bleiben, sondern wenn die Tat geschehen ist, dann soll auch das erklärende Wort dazu kommen, dass ich das aus Liebe tue, weil ich zum Herrn Jesus gehöre und deshalb auch den Nächsten liebe durch die Tat und diese Kraft habe. Auch da, wo der andere vielleicht mir unsympathisch ist, vielleicht sogar mein Feind ist, ihm Erweise der Liebe zu bringen. Die Feindesliebe. Nun komme ich zum Ende. Noch kurz, was können wir tun? Wie können wir uns persönlich verhalten, wenn diese endzeitlichen Entwicklungen sich fortsetzen? Und sie werden sich sicherlich weiter fortsetzen. Zunächst einmal erkennen, dass es kein Zufall ist, dass alle diese Zeichen sich erfüllen. Ich habe nur ein paar Zeichen heute schildern können. Es gäbe noch vieles weitere zu sagen. Jesus hat ja Kriege genannt, das haben wir kurz betrachtet, aber auch Seuchen und auch die Globalisierung ist auch ein Zeichen und falsche Propheten, Gesetzlosigkeit, Bedrängnis, Verfolgung, Abfall auch vom Glauben, auch in gläubigen Kreisen abfallen kann, meines Erachtens übrigens nur, wer einmal dabei war. Ja. Und das sind alles Zeichen der Endzeit. Nehmt diese Zeichen ernst, vor allem auch Israel ist ja jetzt heute da. Und das müsste selbst Zweiflern bestätigen, dass die Bibel eben kein Menschenwort, sondern grundlegend Gottes Wort ist. Sicherlich durch Menschen mitgeteilt, aber von Gott inspiriert. Und kein Mensch hätte über 6000 Verse offenbaren können, in denen sich biblische Zukunftsprophetie befindet, die auch allesamt sich schon erfüllt hat oder noch erfüllen wird. Ich werde darauf am Sonntag noch stärker eingehen. Jedenfalls, nehmt diese Zeichen ernst. Es kann kein Zufall sein, wenn alle Zeichen sich zusehends erfüllen. Und dann gilt es, wachsam zu sein und sich zu bekehren, wenn man es noch nicht getan hat. Wirklich zu erkennen, die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Und wie töricht war ich, ja, wie verblendet war ich, wenn ich das nicht erkannt habe. Vielleicht hat mir es noch niemand erklärt, habe ich es noch nicht verstanden. Aber wenn man daneben dann auch die Zeitung liest, sieht man, wie sich das alles erfüllt. Für mich ist immer eine ganz große Glaubensstärkung gewesen, auch diese vielen erfüllten Prophezeiungen, wo ich sehe, es ist wirklich von Gott geschrieben. Und dann gilt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und für alle, die schon glauben, ich hoffe, viele unter uns sind schon gerettete Gotteskinder, gilt es, dass wir keine Angst haben müssen, wenn diese Dinge sich zuspitzen. Vielleicht werden sie sogar unseren irdischen Leib töten. Das ist sicherlich nicht einfach, wenn das kommen sollte. Aber der Herr Jesus sagt ja ein wichtiges Wort in Matthäus 10. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und in Lukas 21, kein Haar von eurem Haupt, von eurem Kopf, soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ich denke, das gibt uns eine ganz ungeheure Kraft, wenn es einmal so kommen sollte, wie es ja in Deutschland schon mehrfach war, dass Christen um ihres Glaubens willen Nachteile tragen mussten, dass sie keine Arbeit bekamen, dass sie vielleicht eingesperrt wurden. Ganz in unserer Nähe, ich sage es jetzt mal so, ist ein Museum über die frühere Stasi-Haft und so weiter in Pforzheim. Ich muss nur 100 Meter weit gehen, dann sehe ich die früheren Verhältnisse, auch eine Gefängniszelle und so weiter, das haben sie alles, und zwar frühere Stasi-Opfer bei uns im Westen nachgebaut. Und das ist mir auch sehr eindrücklich, wenn ich diese Dinge auch so sehe. Ich habe es auch unseren Kindern gezeigt, dass sie wissen, was auch unsere Vorfahren leiden mussten. Auch einer der Großväter meiner Frau, sie kommt aus Kasachstan, wurde erschossen in den 30er Jahren. Erstens, weil er Deutscher war und zweitens, weil er Christ war. Ja, das waren so die Gründe, warum aber tausende Mennoniten und Baptisten in Russland und auch andere Christen erschossen wurden zur Zeit von Stalin. Sicherlich wissen das manche auch noch aus den Schilderungen der Eltern und Großeltern. Also es ist eher eine Ausnahme, dass wir solche friedlichen Zeiten hier haben jetzt. Ja, eher eine Ausnahme. Der Normalzustand für einen Christen ist das, was der Herr Jesus sagt: Haben Sie mich gehasst, so werden Sie euch auch hassen. Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Das ist der Normalzustand. Und das erleben auch Millionen Christen im Sudan, in der Türkei, in Saudi-Arabien, in Libyen und vielen anderen Ländern, wo sie massivst unterdrückt werden. Wollen wir auch für solche Geschwister beten? Es gibt wahrscheinlich viel mehr Christen im Untergrund, als man weiß, in dem islamischen Halbmondgürtel, in diesem Wüstengürtel, Afrika und Asien und so weiter. Keine Angst aber haben. Der Herr will uns Mund und Weisheit geben, der alle Gegner nicht widerstehen können. Und zwar zu seiner Zeit, dann, wenn wir es brauchen. Wir müssen uns jetzt nicht im Vorfeld schon hineinsteigern in Verfolgungsfantasien, aber wissen, wenn wir zum Herrn gehören, er wird uns auch stärken, hat er uns verheißen. Und auf seine Verheißungen wollen wir uns verlassen. Seid nüchtern und wachsam. Und dazu gehört, dass wir die Bibel gut kennen, im Gebet festhalten, uns nicht dieser Welt gleichstellen. Es gibt eine gesunde Absonderung, es gibt auch eine ungesunde Absonderung, aber auch eine gesunde biblische Absonderung von weltlichen Dingen. Wir müssen nicht jeden Schmutz und Schund haben oder uns ansehen, den die Welt sieht, sondern sollen uns rein und heilig halten. Und wenn wir gefallen sind, sollen wir aufstehen und uns reinwaschen lassen durch das Blut Jesu Christi. Und dazu dient auch, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen, denn wir brauchen einander in der Endzeit. Es gibt manche, die sagen, na, gerade in der Endzeit gehe ich nirgends mehr hin, da lebe ich ganz für mich allein. Es ist nicht gesund, denn allein kann man sehr schnell ermüden, man kann sehr schnell die Orientierung verlieren, man nimmt keine Ermahnung mehr an, bekommt auch keinen Trost mehr durch andere Geschwister. Deshalb dieses Einzelchristsein ist kein guter Weg, ja. Und wenn es nur ein Hauskreis ist oder eine Gemeinschaft oder was auch immer, es muss keine riesige Kathedrale sein in der Endzeit, sondern eher ein Katakomben-Dasein, dann sollten wir diese Möglichkeit wahrnehmen, uns gegenseitig zu trösten und zu ermahnen und zu stärken. Es heißt sogar, gerade im Blick auf die Endzeit, in Hebräer 10, Vers 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht unsere Versammlungen verlassen, nicht unsere Versammlungen verlassen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht, dass der Tag des Herrn kommt. Gerade am Ende wird das verstärkt wichtig werden. Und dann gilt es zu wirken, solange es Tag ist, missionarisch, auch diakonisch, durch Liebes, erweise, dass wir auch unser Christsein zeigen durch Taten der Liebe, dass wir anderen Nahrung und Obdach und Hilfestellung geben und dann auch aber auch die Botschaft weitersagen, keines ohne das andere, und dass wir vor allem dem Herrn Jesus treu bleiben. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Offenbarung 2, wo der Herr Jesus, der erhöhte Christus, sagt: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Amen. Ich möchte gern mit uns beten. Wer kann, darf dazu auch aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus, du sagst uns, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und du kennst unser aller Herzen. Du siehst, wie wir es meinen. Wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, bitte ich dich für diese Seele, rette sie. Und für uns alle, die wir dich kennen, bitte ich dich, stärke uns, dass wir dir treu bleiben können. Schenk uns auch die Gaben der Geistesunterscheidung, der Liebe und der Lehre in den Gemeinden und auch die anderen Gaben, die in der Endzeit besonders wichtig sind, dass wir gewappnet sind gegen die Angriffe des Feindes. Ich bitte dich auch hier für die Gemeinschaft und in der Umgebung die Gemeinden, dass du auch da immer wieder schenkst, dass du allein verehrt wirst und dass Liebe und Wahrheit regieren und dass der Feind nicht die Macht findet, die Gemeinden zu zerstören, sondern dass sie erhalten bleiben in dir, bis du kommst und auch jeder Einzelne dir begegnen darf. So rüste uns auch aus diese Tage, durch deinen Heiligen Geist dein Wort recht zu verkündigen, zu hören und danach zu leben. Dir allein sei Lob und Ehre gebracht. Amen. Amen. Ja, dann wollen wir uns nochmal erheben zum Segen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir nochmal für den Abend und bitten dich nun, Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Amen. Nun bleiben Sie gerne noch ein bisschen hier oder sonst eben bis morgen oder übermorgen. Ich freue mich, wenn ich gerne noch mit einigen sprechen kann.